ARD.
Welt macht China. Nationaltier, Maskottchen und Instrument der Außenpolitik. Chinas Pandabär. Viele von uns kennen die Pandas vor allem als Kuscheltiere, flauschig und niedlich anzuschauen. In China aber gelten die Tiere als heilig. Nur dort leben sie in freier Wildbahn. Und viele Chinesen sind stolz darauf.
Das ist ein. Die
Pandas repräsentieren Stärke und seien ein wunderschönes Symbol der Nation, sagt dieser Besucher der größten Panda-Aufzuchtstation der Welt in Chengdu im Südwesten Chinas. Die Tiere würden zeigen, dass China beides habe, Kapazitäten und Ressourcen. Aber weil die Tiere so kompliziert in der Zucht sind und natürliche Lebensräume fehlen, gelten Pandas immer noch als gefährdet. Die einzigen Pandabären in Deutschland leben im Berliner Zoo.
Vom großen Panda gibt es im natürlichen Lebensraum nur noch knapp über 1800 Individuen. Das ist also erschreckend wenig, eine ganz, ganz kleine Zahl. Und da spielt dieses Erhaltungszuchtprogramm in menschlicher Obhut, also die Zucht von großen Pandas in menschlicher Obhut, eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Sagt Florian Six, Panda-Kurator im Berliner Zoo. China tut viel, um den Bestand der Pandas auszubauen. Gleichzeitig aber sind die Pandabären Softpower-Instrument und ein wichtiges Mittel der Diplomatie. Seit Jahrzehnten verschickt China die Tiere in die ganze Welt, schmiedet damit Allianzen und nutzt die Pandas, um das eigene Image zu stärken. Aber wie politisch sind Pandabären wirklich? Und wie erfolgreich ist der Artenschutz der seltenen Tiere? Das ist Thema in dieser Weltmacht-China-Folge. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Axel Dorloff. Das sind Besucher- und Panda-Geräusche in der Panda-Aufzuchtstation in Chengdu. Die Laute der Pandas liegen irgendwo zwischen Quieken, Zwitschern und Krächzen. Hier nochmal klarer. Chengdu ist das wichtigste Zentrum für den großen Panda, die 20-Millionen-Stadt in der chinesischen Provinz Sichuan. ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt ist jetzt gerade dort. Hallo Eva.
Hallo aus Chengdu.
Warum eigentlich ist Chengdu die Hauptstadt und Heimat der Pandas, Eva?
Ja, einfach weil hier von mehreren Panda-Stationen die größte Panda-Aufzuchtstation der Welt ist, mit etwa 200 großen Pandas, die hier leben. Chengdu ist die Hauptstadt des chinesischen Landesteils Sichuan. Und Sichuan ist der natürliche Lebensraum auch der wilden Pandas. Die sind in freier Wildbahn nur noch im Südwesten Chinas zu finden, also hauptsächlich in Sichuan, aber auch in den chinesischen Landesteilen Shaanxi und Gansu. Und dort leben die Pandas gerne hoch oben in den Bergen, in abgelegenen Höhlen, in einer Höhe von 1500 bis 3000 Metern. Da habe ich mir sagen lassen, dass der Bambus, den die Pandas gerne fressen, genau in diesen Höhen wächst. Die sind nämlich sehr picky, was die Bambussorten angeht. Die fressen nicht alles. Von mehr als 100 Bambussorten fressen sie nur ein Dutzend. Das habe ich in der Aufzuchtstation erfahren. Und deshalb kommt der Bambus, den die Pandas im Park fressen, auch aus den Bergen. Und all der Bambus, der im Park wächst, der ist nur Dekoration.
Also viel Bambus. Ich habe in Erinnerung, dass die bis zu 50 Kilo pro Tag fressen. Eva, wie sonst muss man sich so eine Panda-Station vorstellen?
Wie einen riesigen Zoo mit künstlich angelegten Bambuswäldern, mit Wiesen, Seen und auch Klettergerüsten, vor allem dort, wo die Babys unterwegs sind, die sind ein bisschen aktiver. In den Gehegen, da wohnen die Pandas meist allein, getrennt von den anderen, also die Erwachsenen zumindest, denn die Pandas sind Einzeltiere. Und in Chengdu, das hat mir eine Parkführerin erzählt, haben die Pandas dann jeweils zwischen 500 bis 700 Quadratmeter Platz für sich. Und das Besondere an Chengdu im Vergleich zu anderen Stationen ist, dass dieser Park auf Zucht ausgelegt ist, wo Pandas sich vermehren sollen. Es gibt 3 sogenannte Kinderstationen in Chengdu. 12 Panda-Babys kamen hier im vergangenen Jahr auf die Welt. Das ist schon viel dafür, dass Pandas ja eher schwierig in der Fortpflanzung sind. Und es gibt aber auch in Sichuan noch andere Panda-Stationen, die einen anderen Fokus haben. Zum Beispiel die Pflege älterer Panda-Bären oder auch die Auswilderung. Das heißt, dass man die Pandas wieder in die freie Wildbahn entlässt.
Diese Panda-Babys, von denen du gerade erzählt hast in Chengdu, die sind bestimmt Publikumsmagnet, oder?
Ja, genau. Hier hört man sie auch. Hier spielen die Zwillinge Kirnan und Waha Ha. Die sind gemeinsam auf dem Klettergerüst unterwegs und rangeln miteinander. Die sind jetzt etwa 8 Monate alt. Die Babys aus dem vergangenen Sommer sind jetzt etwa in diesem Alter. Also nicht mehr ganz so klein, aber auch immer noch sehr putzig, weil sie etwas unbeholfen rumpurzeln und auch sehr aktiv sind. Und die sind für viele das Highlight gewesen. Zum Beispiel auch für Zhao Xiaosu, die aus Anhui angereist ist und zum ersten Mal die Pandas gesehen hat. Sie sagt, sie war sehr beeindruckt von einer Pandamutter, die ihr Kleines getragen hat. Und ja, wie sie sich gekümmert hat, das hat sie sehr berührt und ihr gezeigt, wie groß doch die Liebe einer Mutter sein kann.
Eva, wir kennen das ja alle aus diesen Zoos und Tierparks. Es gibt ja meistens so ein ganz besonderes Highlight. Wer ist das denn in Chengdu?
Genau, es gibt auch einen Superstar und das ist Hua Hua, ein Panda, der schon knapp 5 Jahre alt ist, ein Panda-Mädchen. Und sie soll deshalb so süß sein, weil sie kleiner ist als andere Pandas in ihrem Alter. Und vom Wesen her soll sie auch als sehr wohlwollend gelten, nicht so aggressiv. Sie überlässt ihr Futter anscheinend auch mal den anderen. Und das hat sie im chinesischen Internet sehr berühmt gemacht, quasi das Sinnbild eines friedlichen Panda-Bären. Und obwohl, und jetzt kommt ein kleiner Gimmick, Hua Hua halb Amerikaner ist. Ihr Vater war nämlich der erste große Panda, der im US-amerikanischen Zoo Atlanta geboren wurde. Und ja, obwohl die USA gerade nicht im besten Licht in China stehen, ist Hua Hua der Superstar schlechthin, für den viele sogar mehr als 2 Stunden anstehen. Und gerade deshalb habe ich Hua Hua leider nicht gesehen, weil die Schlange war viel zu lang.
Hast du denn Pitt und Paule schon gesehen? Das sind ja die einzigen Pandas, die jetzt in Chengdu sind und in Berlin geboren wurden. Ende 2023 sind sie aus dem Berliner Zoo nach Chengdu gezogen. Wie geht's denen?
Na klar, da habe ich natürlich direkt vorbeigeschaut. Zumindest Pitt konnte ich sehen. Er und sein Bruder Paul wechseln sich ab in dem Gehege, zu dem die Touristen kommen. Paul hatte gerade frei, der durfte sich in einem anderen Gehege aufhalten, mehr im Hintergrund. Und Pitt, der hat die Besucher quasi entertained. Der hat sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der hat da entspannt auf einem Baum gelegen. Und das übrigens morgens, als all die anderen Pandas super aktiv waren und gefressen haben, weil eigentlich Frühstückszeit war. Und wir hatten ja eine Mitarbeiterin als Begleitung mit dabei, die hat uns ein Foto auf ihrem Handy gezeigt vom Tag zuvor. Und da war Pitt nachmittags total aktiv. Also nachmittags, das heißt deutscher Zeit morgens, war er aktiv. Vielleicht ticken die beiden ja noch nach deutscher Zeit.
Sind quasi noch im Jetlag.
Ja, vielleicht.
Bei mir ist es jetzt schon einige Jahre her, als ich in der Panda-Aufzuchtstation war. Ich erinnere mich aber noch an das gigantische Eingangstor, das dem Kopf eines Pandas nachempfunden ist. Und ich erinnere mich daran, dass vieles im Stadtbild in Chengdu geprägt ist von den Pandas. Wie panda-verrückt erlebst du die Stadt? Was fällt dir alles auf?
Sehr verrückt. Es gibt alles mit Pandas in Chengdu. Es gibt Busse, Taxis, die Metro ist im Panda-Style. Sogar die Polizeistation am Panda-Park hat ein Panda-Maskottchen in Uniform. Es gibt etliche Panda-Statuen in der Stadt, auch in Blumenbeeten entlang der Straßen. Wandmalereien, Aufkleber, Panda-Souvenirshops mit Panda-Plüschtieren. Außerdem auch mehrere Panda-Hotels. Und in einem davon bin ich gerade auch übrigens. Und das war schon ulkig, als ich das erste Mal hier das Zimmer betreten habe. Es gibt nämlich eine Panda-Tapete hinter dem Bett, Panda-Tassen mit Pandas, bestickte Handtücher, Panda-Aufkleber auf den Lichtschaltern sogar. Die Zahnbürste ist in Papier mit Panda-Motiv eingepackt. So viele Details, ich kann das gar nicht alles aufzählen.
Das klingt ja aus unserer Sicht fast ein bisschen übertrieben. Warum haben Pandas eigentlich so eine riesige Bedeutung in China, Eva? Warum sind die Tiere so hoch geachtet?
Ja, der Panda gilt als ein Nationaltier, als Guobao, wörtlich sogar Nationalschatz, weil der Panda sehr selten ist. Es gibt ihn in freier Wildbahn nur in China und darauf sind sehr viele sehr stolz, wie zum Beispiel auch dieses Paar aus Peking, das ich in Chengdu getroffen habe. Jeder Chinese würde Pandas lieben, weil sie so süß sind, das sagt Zhang Xu aus Peking und Lin Kajing aus Anhui. Der meint sogar, alle auf der Welt lieben sie einfach. Er meint, heutzutage wollen viele Länder Pandas haben, aber nicht alle könnten einen haben. Insgesamt meint er, die Pandas repräsentierten Stärke und dienen als Symbol der chinesischen Nation. Und deshalb sind auch viele stolz, dass China Pandas an ausländische Zoos verleiht. Klar, die Pandas sind knuffig, die sind beliebt, auch in ausländischen Zoos und deshalb auch ein wunderbares Instrument der Außenpolitik.
Darüber reden wir auch später noch mit Christoph Kober in Beijing. Eva, in Chengdu gibt es ja das größte Zuchtprogramm zur Rettung der Tiere. Wie erfolgreich funktioniert der Artenschutz dort?
Pandas gelten zwar noch als gefährdet, aber vom Aussterben sind sie nicht mehr bedroht. Das war in den 80er Jahren noch anders. Da sank die Zahl der wildlebenden Pandas auf knapp über 1000. Jetzt wiederum gibt es wieder mehr als 1800 Pandas in freier Wildbahn. Das hat sich also wieder etwas erholt. Der natürliche Lebensraum der Pandas hat wieder an Qualität gewonnen, zum Beispiel durch Wiederaufforstung der Bambuswälder in China, auch dadurch, dass Panda-Nationalparks errichtet worden sind und auch, dass Lebensräume, die durch Infrastruktur wie Straßen und Schienen voneinander getrennt wurden, jetzt wieder miteinander verbunden werden. Das alles hat geholfen und mittlerweile werden Pandas, die in Gefangenschaft leben, auch wieder ausgewildert.
Chengdu als Panda-Hotspot, das hast du jetzt schön beschrieben, das ist ja aber auch ein Milliardengeschäft. Die Leihgabe eines Panda-Pärchens bringt ja geschätzte 1 Million Dollar pro Jahr ein. Gibt es Zahlen, wie viel Chengdu mit den Pandas einnimmt und wohin fließt das Geld?
Das soll in den Artenschutz und in die wissenschaftliche Forschung fließen. Genaue Zahlen, wo das Geld genau eingesetzt wird, sind dazu nicht bekannt. Die Einnahmen durch die Leihgaben in andere Länder sind aber nur ein Teil der Finanzierung des Artenschutzes. Das ist aus öffentlichen Quellen bekannt. Es gibt darüber hinaus noch Finanzierungen durch die chinesische Regierung. Es gibt soziale Spenden, aber auch Patenschaften durch Unternehmen, die dann zum Beispiel das Gesicht des Pandas für Werbezwecke verwenden dürfen, wenn sie dann auch den Lebensunterhalt des Pandas zahlen.
Vielen Dank, Eva Lambi-Schmidt aus Chengdu, der Heimat der Pandas im Südwesten Chinas. Und für China sind die Pandas nicht nur Maskottchen und Nationaltier. Eva hat es angedeutet, sie sind schon lange auch ein Softpower-Instrument und ein Mittel der Diplomatie. Darüber reden wir jetzt. Und zwar mit Christoph Kober. Er ist derzeit als ARD-Korrespondent in Beijing und vertritt dort Benjamin Eisel. Hallo Christoph.
Hallo Axel.
Christoph, es ist ja immer wieder von der Panda-Diplomatie der Chinesen die Rede und Panda-Geschenke an andere Länder lassen sich tatsächlich bis zur Tang-Dynastie zurückverfolgen. Im Jahr 685 soll Kaiserin Wu Zetian 2 Panda-Bären nach Japan verschenkt haben. Aber wenn wir jetzt auf die Geschichte der Volksrepublik China blicken, welche Beispiele für Panda-Diplomatie gibt es da?
Da gibt es den ersten prominenten Fall vor mehr als 50 Jahren, 1972 nämlich. Damals gab es den ersten Besuch eines US-Präsidenten in der Volksrepublik überhaupt, die historische Visite von US-Präsident Richard Nixon in China. Tja, und wie das halt manchmal so ist, die First Lady kann die Dinge auf der Weltbühne auch beeinflussen, denn Nixons Frau Pat hat bei diesem Besuch von Chinas Pandas geschwärmt. Und daraufhin haben dann der damalige Premierminister Zhou Enlai und Parteichef Mao Zedong gesagt, okay, ihr bekommt einen Panda und China hat dann kurz darauf ein Panda-Paar in die USA geschickt, in den Zoo nach Washington D.C., Ling Ling und Xing Xing. Und die First Lady Pat Nixon war damals begeistert.
On behalf of the people of the United States, I am pleased to be here and accept the precious gift of the panda.
Also in diesem O-Ton von 1972 sagt Pat Nixon, sie fühle sich geehrt, das kostbare Panda-Geschenk im Namen des amerikanischen Volkes entgegennehmen zu dürfen. Und dieses Panda-Geschenk galt damals tatsächlich als eine wichtige Geste mitten im Kalten Krieg, wie gesagt 1972, mit dem Ziel, eine Annäherung der Volksrepublik an den Westen zu gewährleisten, anzubahnen. Ein Beispiel also für den Panda als Instrument der Diplomatie.
Wissenschaftler aus Oxford haben eine ganze Studie zur Panda-Diplomatie verfasst. Da sind diese Fälle alle aufgelistet. Danach hat China bis 1982 unter Mao Zedong und Deng Xiaoping 23 Pandas an 8 Länder als Staatsgeschenke vergeben. Und da, Christoph, war dann irgendwann auch Deutschland dabei.
Genau, bis 1982 wurden Pandas von China verschenkt, danach nur noch verliehen. Für Deutschland gab es 1980 die ersten eigenen Pandas, Tian Tian und Bao Bao hießen die damals. Und die waren ein Geschenk von Chinas Partei- und Regierungschef Hua Guofeng. Anlass war sein Staatsbesuch 1979 in der Bundesrepublik und der damalige Kanzler Helmut Schmidt von der SPD hat das Panda-Paar entgegengenommen und es dann dem Berliner Zoo anvertraut. Den nächsten Panda-Deal hat Angela Merkel eingefädelt bei ihrem Besuch 2015 als Bundeskanzlerin in China. Und da waren die Pandas wichtiges Thema auf der Pressekonferenz in Beijing.
Was Deutschland besonders erfreuen wird und in diesem Zusammenhang die Hauptstadt erfreuen wird, dass wir auch Gespräche aufgenommen haben für ein Panda-Paar, was wieder in den Berliner Zoo vielleicht kommen kann. Und das ist nun ein ganz besonderes Stück China, was viele Menschen in Deutschland auch erfreuen wird.
Ein ganz besonderes Stück China, sagt Merkel hier. Und dieser Deal war ja dann auch erfolgreich. Im Sommer 2017 kamen dann die beiden Pandas Meng Meng und Yao Qing in den Berliner Zoo. Aber steckt denn hinter den Leihgaben der Pandas wirklich eine politische Absicht? Was meinst du, Christoph?
Also sowohl in diesem Fall als auch generell lassen sich konkrete politische Forderungen, Ziele oder Absichten tatsächlich nur schwer nachweisen. Aber es geht natürlich insgesamt um die sogenannte Softpower, eine weiche Form der Machtausübung, bei der Ziele nicht durch militärischen oder wirtschaftlichen Druck erreicht werden, sondern eben durch Sympathie zum Beispiel. Es geht darum, Freundschaft, Verbundenheit zu signalisieren, auch mit Ländern, die womöglich nicht die politische Haltung Chinas teilen, demokratisch regierte Länder etwa, aber eben jene, mit denen man Partner sein möchte von chinesischer Seite aus. Und da ist es eben die Idee, dass die Pandas ein süßes, niedliches, liebenswertes Image von China projizieren sollen. Zum Fall der beiden Pandas, die 2017 nach Deutschland gekommen sind, hat damals Jin Changrong dem ARD-Studio Beijing ein Interview gegeben. Er ist auch heute noch Experte für internationale Politik an der Renmin-Universität in Beijing.
You know, from Chinese official stance, definitely they will deny panda diplomacy. But in the practice, we have to say there exists panda diplomacy.
Das offizielle China wird die Panda-Diplomatie natürlich verneinen, aber praktisch gibt es sie. Das sagt hier Jin Sanrong. Der Panda sei eine Art diplomatischer Sondergesandter Chinas. Aus chinesischer Sicht ein besonderes Geschenk und eine wichtige Geste gegenüber dem Land, das die Pandas bekommt. Die bilateralen Beziehungen, sagt er, müssten aber wichtig und stark genug sein, damit es eben zu dieser Panda-Diplomatie überhaupt komme.
Danach war Deutschland also wichtig genug für China, aber Panda-Leihgaben als Gefallen, für den man irgendwann auch mal einen Gefallen zurückerwartet, das lässt sich in vielen Fällen schwer nachweisen, das hast du schon gesagt, aber ich habe vorhin schon kurz angedeutet, Wissenschaftler aus Oxford haben das versucht.
Ja, so ist es, Axel. Es gibt eine Studie der Universität Oxford, die sich bestimmte Panda-Deals genau anschaut und zumindest eine gewisse Gleichzeitigkeit von Ereignissen herausarbeitet. Ein Beispiel aus dieser Studie ist, dass der Zoo im schottischen Edinburgh zwei Pandas bekommt, nachdem Handelsverträge zwischen Schottland und China im Wert von 2,6 Milliarden Pfund abgeschlossen wurden. Da ging es unter anderem um Land Rover, Lachs und erneuerbare Energien. Und solche Beispiele gibt es einige. Und was tatsächlich auffällt, die oberste politische Ebene ist bei diesen Panda-Deals immer involviert. Sowohl was die Verhandlungen als auch die Inszenierung dann der Übergabe angeht. 1972 lief das über US-Präsident Nixon und seine Frau Pat. Wir haben darüber gesprochen. Die Pandas für Deutschland liefen über die Regierungschefs Helmut Schmidt und Angela Merkel. 2017 ist Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping dann höchstpersönlich nach Deutschland gekommen, um mit der Kanzlerin das neue Panda-Gehege im Berliner Zoo zu eröffnen und die beiden Tiere willkommen zu heißen. Daher eben der Begriff Panda-Diplomatie und der hat dann schon eine gewisse Relevanz.
Und wenn China diese Pandas als diplomatisches Vehikel benutzt, was passiert dann umgekehrt, wenn sich also bilaterale Beziehungen verschlechtern?
Auch das ist offiziell schwer zu belegen. Prinzipiell gibt es Leihverträge zwischen China und den Ländern, in die die Pandas gegeben werden. Die laufen meist 10 oder 15 Jahre. Und wenn die dann auslaufen, dann kann China die Pandas zurückfordern. Und wenn die Beziehungen dann schlecht sind, dann kann man auf einen Fall Ende 2023 verweisen, wo Pandas aus dem Zoo in Washington raus mussten. Offiziell war der Leihvertrag zu Ende, aber den hätte man ja auch verlängern können. Allerdings, wie gesagt, die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China waren zu dem Zeitpunkt auf einem Tiefpunkt. Und damit war der Zoo dann um eine Attraktion ärmer nach 23 Jahren. Im November 2023 hatten der damalige US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi vereinbart, die Beziehungen wieder zu verbessern, auch mittels der Pandas. Der Zoo in San Diego hat dann relativ schnell welche bekommen, aber damals hieß es eben erstmal, der Vertrag in Washington läuft aus, die Tiere müssen zurück. Seit Anfang dieses Jahres hat dann aber auch der Zoo in Washington wieder Pandas.
Der Zoo in Beijing hat ja auch ein paar Pandas, da warst du aber noch nicht. Du konzentrierst dich vor allem auf die Nudelläden.
Ich esse immer da, wo Jür sagt, dass du es gut fandest.
Sehr gut. Vielen Dank, Christoph Kober aus dem ARD-Studio in Beijing mit einigen Beispielen der chinesischen Panda-Diplomatie. Und wir gucken jetzt an den einzigen Ort, an dem Panda-Bären in Deutschland leben, und zwar nach Berlin. Dort nämlich leben seit Sommer 2017 Deutschlands einzige große Pandas. Und ich freue mich, dass jetzt Dr. Florian Six zu Gast bei Weltmacht China ist. Er ist Biologe, Zoologe und unter anderem Panda-Kurator im Berliner Zoo. Hallo, Herr Dr. Six.
Hallo.
Als Panda-Kurator koordinieren Sie Pflege und Zucht der Panda-Bären. Können Sie diesen Job mal ganz kurz umreißen? Um was kümmern Sie sich alles? Wie können wir uns das vorstellen?
Also als Panda-Kurator, so wie als Kurator für andere Säugetiere, für die ich auch zuständig bin, ist man im Prinzip für alles zuständig, was mit diesen Tieren im Zusammenhang steht. Also was bekommen die zu füttern? Wird mit denen gezüchtet oder wird nicht gezüchtet? Müssen Tiertransporte organisiert werden? Und das ist beim großen Panda mit einem sehr, sehr großen Aufwand verbunden, weil nichts bei dieser Tierart leicht zu organisieren ist.
Sie haben jetzt schon gesagt, es ist nicht ganz unkompliziert, Pandas zu halten. Lassen Sie uns doch mal mit der speziellen Ernährung anfangen. Ich war damals 2017 als China-Korrespondent in Chengdu dabei, als die Panda-Bären Meng Meng und Jiao Ting zur Abreise nach Berlin fertig gemacht wurden. Da wurde einem Berliner Tierpfleger extra von den Chinesen beigebracht, dieses Panda-Brot zu backen. Gibt's das heute noch?
Ja, das gibt's immer noch. Der große Panda frisst ja fast ausschließlich Bambus. Aber zusätzlich bekommt er immer noch die sogenannten Panda-Kekse. Davon bekommt unser Weibchen, die Meng Meng, 600 Gramm pro Tag und das Männchen 1,5 Kilo.
Und das wird dann immer frisch gebacken?
Das wird jeden Tag frisch gebacken in so kleinen Keksen mit einem speziellen Stempel, den wir aus China dazu bekommen haben. Und das wird immer nach dem Originalrezept aus Chengdu, was der Pfleger damals dort gelernt hat, gebacken. Ja.
Sie haben gesagt, die Zucht der Pandas ist auch sonst relativ aufwendig. Was umfasst das alles?
Also die Zucht des großen Pandas ist wahnsinnig kompliziert. Das Weibchen ist ja nur ganz wenige Stunden im Jahr fortpflanzungsfähig, nämlich nur 72 Stunden. Und das kommt noch dazu, dass große Pandas strikte Einzelgänger sind. Das heißt, man kann sie nicht einfach zusammenhalten. Und wenn dann das Weibchen paarungsbereit ist, dann paaren sich die beiden, weil sie ja eh schon das ganze Jahr zusammenleben. Sondern man muss den Zeitpunkt, wo sie ein Männchen in seiner Gegenwart tolerieren würde, ganz, ganz, ganz genau abpassen. Und nur dann kann man die beiden zusammenbringen, damit es zur Paarung kommt. Zu diesem Zeitpunkt muss man dann kann es dann trotzdem noch passieren, dass Männchen und Weibchen inkompatibel sind und sich nicht miteinander verstehen. Und man sie nicht zusammenlassen kann, sodass man dann die künstliche Befruchtung wählt.
Mhm. Sie werden ja auch oft als Sexmuffel bezeichnet, die Pandas. Ist das richtig?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen Boulevard-Sexmuffel. Aber es ist tatsächlich schwierig, sie zusammenzubringen und sie dann zur Paarung zu bewegen. Nicht, wenn sie dann Bambus fressen möchten, genau in dem Zeitpunkt, dann möchten sie Bambus fressen. Aber man merkt schon eine deutliche Verhaltensänderung. Also das Weibchen zeigt dann ganz eindeutig, dass sie paarungsbereit ist und das Männchen auch. Aber dann muss es zwischen diesen beiden Tieren eben stimmen, zwischen den beiden Individuen. Die müssen harmonieren, dass man sie dann auch zusammenlassen kann, dass es nicht zum Kampf kommt und die beiden sich verletzen.
Mhm. Aber klappt das denn auf natürliche Art und Weise dann? Oder müssen Sie damit mit künstlicher Befruchtung dann nachhelfen?
Also bei uns im Zoo Berlin hat es noch nicht auf natürliche Weise geklappt. Da haben wir jedes Mal zur künstlichen Befruchtung greifen müssen, was auch kein Problem ist. Wenn man einen größeren Pool hat an Individuen, wo man besser auswählen kann und verschiedene Tiere miteinander testen kann, ob sie miteinander harmonieren oder nicht, wie das in Chengdu zum Beispiel der Fall ist, nicht in dieser riesengroßen Panda-Station in China. Da klappt es auch regelmäßig auf natürlichem Wege, aber selbst dort findet es häufiger auf künstlichem Wege statt, die Befruchtung, als auf natürlichem.
Die war ja sehr in der Kritik. Es gab eine Recherche der New York Times vor einigen einiger Zeit, die gesagt haben, da würden auch Tiere verletzt und so weiter. Was sagen Sie dazu? Was halten Sie von diesen Vorwürfen?
Ja, das ist nicht nachvollziehbar. Das ist eine ganz harmlose Methode, die auch bei vielen Nutztieren eingesetzt wird und ja ursprünglich für den Menschen entwickelt wurde, um zeugungsunfähige Männer es zu ermöglichen, dass auch sie Kinder bekommen können. Und das ist ein ganz, ganz harmloser Eingriff, wo zwar beide Tiere in Narkose für gelegt werden müssen, also davon aber auch nichts mitbekommen, aber das ist auch schon alles. Ansonsten ist das bei uns läuft das absolut friedlich ab. Beide adulten Tiere sind so gut trainiert, dass sie ihre Hand rausgeben, dann kann man sie aus der Hand in Narkose legen, dann schlafen die in dem Gehege da ein und dann kann man sie absamen und besamen und dann war es das auch schon.
Es hat dann tatsächlich ganz gut geklappt in Berlin. Erst 2019, da wurden Pitt und Paule geboren, waren dann knapp 4,5 Jahre im Berliner Zoo und mussten dann wieder zurück nach China. Und im August jetzt 2024 hat ihre Panda-Dame Meng Meng zwei weitere Baby-Pandas zur Welt gebracht, die Zwillinge Leni und Lotti. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer Nachwuchsarbeit seit 2017? Liegen Sie da ungefähr im Soll, was Sie so vorher sich erdacht haben?
Ja, also da liegt man absolut im Soll. Mehr Nachwuchs war ja gar nicht möglich, rein theoretisch nicht mal. Also das ist großartig, dass das beide Male, sowohl 2019, was ja das allererste Mal in Deutschland war, dass überhaupt Pandas geboren wurden, dass da die Jungtiere geboren wurden und dass es dann 2024 auf dem gleichen Wege nochmal so gut geklappt hat. Also zum zweiten Mal große Pandas in Deutschland geboren wurden. Das ist ein toller Erfolg und war so nicht unbedingt vorhersehbar.
Und diese Panda-Zwillinge sind ja seitdem immer eine der großen Attraktionen in ihrem Zoo. Wie wichtig, würden Sie denn sagen, sind die Pandas und da gerade dann auch der Panda-Nachwuchs für den Berliner Zoo?
Die großen Pandas spielen schon eine wichtige Rolle für den Zoo Berlin. Sie sind auf ganz vielen Plakaten und Ähnlichem gesehen und viele auch internationale Touristen kommen natürlich auch wegen der großen Pandas in den Zoo und es ist natürlich das Aushängeschild schlechthin für den Artenschutz. Nicht? Vom großen Panda gibt es im natürlichen Lebensraum nur noch knapp über 1800 Individuen. Das ist also erschreckend wenig, eine ganz, ganz kleine Zahl und da spielt dieses Erhaltungszuchtprogramm in menschlicher Obhut, also die Zucht von großen Pandas in menschlicher Obhut, eine ganz, ganz wichtige Rolle und ist ein ganz wichtiger Baustein im Erhalt dieser Art für die zukünftigen Generationen. Und dass wir als Zoo Berlin Teil davon sind, können wir natürlich bestens kommunizieren, wenn wir die Jungtiere auch der Öffentlichkeit zeigen können. Und das macht uns schon sehr stolz. Und deswegen ist der Panda ein Aushängeschild. Und nicht zuletzt zieht der Panda natürlich auch Besucher in den Zoo Berlin und gibt uns dann die Möglichkeit, auch über unsere 1000 anderen Arten, die wir über den großen Panda hinaus halten, aber die der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, zu werben und ein Bewusstsein zu schaffen und den Menschen die Biodiversität nahezubringen.
Sie haben jetzt den Artenschutz genannt und auch wie wichtig der ist. Rechtfertigt denn dieser Artenschutz den großen Aufwand, den Sie vorher beschrieben haben? Weil zu diesem großen Aufwand kommen ja auch noch die Kosten. Also so ein Panda-Pärchen, offizielle Zahlen sind nicht bekannt, aber es wird geredet, so kostet ungefähr 1 Million US-Dollar pro Jahr. Das muss ja auch erstmal reingespielt werden, das Geld.
Ja, das ist ehrlich gesagt schwierig zu kalkulieren, ob sich das jetzt wirtschaftlich rechnet oder nicht. Aber wir haben ja auch einen Auftrag. Unser Auftrag ist ja auch Bildung und unser Auftrag ist Artenschutz. Und diesen beiden Aufträgen können wir hervorragend damit nachkommen. Nicht zuletzt ist der große Panda ja auch Wappentier vom WWF, weil er eben so eine herausragende Bedeutung im modernen Naturschutz spielt. Die Bemühungen, die dort in China betrieben werden, um den großen Panda zu erhalten, die sind eben sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und man kann eine schöne Geschichte erzählen, wie zielführend es ist und wie erfolgreich es sein kann, wenn man richtig viele Kapazitäten zusammenzieht und sich für eine Tierart und für deren Erhalt einsetzt, was natürlich auch dazu führt, nicht, wenn jetzt der große Giant Panda National Park in China gegründet wird, wo 64 Teilpopulationen in einem riesigen Gebiet zusammengefasst werden, sodass die großen Pandas wieder zueinander finden können. Da profitiert natürlich nicht nur der große Panda von, sondern da profitieren auch viele, viele, viele andere Tierarten, die in diesem Lebensraum mitleben davon und können dann ebenfalls den Schutz des Habitats natürlich genießen.
China sagt ja auch immer, das Geld aus diesen weltweiten Leihgebühren, das sie bekommen, fließt in Wissenschaft, in Forschung, in Artenschutz. Sie waren selbst schon mehrmals in Chengdu. Können Sie das bestätigen? Welches Bild haben Sie sich da gemacht?
Ja, also das kann ich definitiv bestätigen. Die Chengdu Panda Base ist ja nicht nur ein riesengroßer Zoo mit 10 Millionen Besuchern im Jahr, wo Pandas gehalten und gezeigt werden, sondern es ist ja auch eine riesengroße Forschungsstation über den großen Panda, also für diese eine einzige Art, über die da sehr, sehr viele Wissenschaftler forschen in verschiedensten Gebieten, nicht nur Reproduktion, sondern auch im natürlichen Lebensraum. Und diese Panda Base wurde vor wenigen Jahren auch massiv vergrößert und die Forschungseinrichtung nochmal professionalisiert. Und da gehen viele, viele 100 Millionen Euro im Jahr rein, auch in den Schutz des großen Pandas, um die auch für die Etablierung dieses Giant Panda National Parks. Das ist also der Beitrag, den wir durch unsere Leihgebühr für den großen Panda bezahlen, verschwindend gering für den Einsatz, den China an Mitteln einsetzt, um den großen Panda zu erhalten. Das ist heutzutage so. Ich denke, in den Anfangsjahren, Mitte, Ende der 80er Jahre, als dieses Leihmodell eingeführt wurde, was meines Wissens nach auch vom WWF mit forciert wurde und eine Idee war, um eben Devisen in den großen Schutz des großen Pandas einzubringen. Da war das sicherlich noch viel Geld und hat den Chinesen geholfen. Ich glaube, heute spielt das fast keine Rolle mehr, aber es wird natürlich dankbar mitgenommen.
Ja, spielt keine Rolle mehr, meinen Sie, die legen noch drauf. Ja. Es ist deutlich teurer, was da vonstatten geht.
Da wird weit mehr Geld investiert, als eingenommen wird durch die Leihgebühren von großen Pandas nach Übersee.
Ja. Trotzdem ist es ja bisher nicht oder nur sehr selten gelungen, große Pandas aus den Aufzuchtstationen wirklich auszuwildern. Das wäre ja eigentlich dann der nächste Schritt. Warum ist es bisher so selten gelungen oder anders gefragt, warum ist das so schwierig?
Der erste Schritt war natürlich, ein Zuchtzentrum zu gründen oder mehrere Zuchtzentren innerhalb Chinas zu gründen, um überhaupt erstmal die Zucht zum Laufen zu bringen, die ja, wie wir schon beschrieben haben, ausgesprochen kompliziert ist. Inzwischen ist man sehr erfolgreich in der Zucht des großen Pandas und man hat eine große Population, die in Menschenobhut lebt. Und nun kann man sich daran machen, und das hat man auch bereits begonnen, große Pandas in den natürlichen Lebensraum zurückzubringen. Das muss man aber mit großer Vorsicht betreiben, da man die Pandas nicht einfach rauslassen kann und gucken kann, wie dass sie da.
Das heißt, man kann nicht sagen, hier ist ein bisschen Bambus und jetzt mal raus.
Ganz genau, das kann man so einfach, geht es leider nicht. Auch weil der Lebensraum eben oder die Limitierung des Lebensraums ist ja das Problem des großen Pandas. Nicht, solange nicht wieder massiv aufgeforstet wird, was betrieben wird, aber das muss natürlich weiter vorangehen und der Lebensraum unter Schutz gestellt ist. Nur dann kann man natürlich auch weitere Individuen in den natürlichen Lebensraum zurückbringen. Solange der Lebensraum nicht vorhanden ist, würde das natürlich gar nichts bringen. Und dann kommt noch dazu, dass es gar nicht so einfach ist, diese in menschlicher Obhut geborenen großen Pandas dann wieder zurückzubringen, da sie ja sehr, sehr stark an den Menschen gebunden sind. Nun betreibt man aber großen Aufwand, um diese großen Pandas teilweise nun auch abseits von jeglichen Menschenkontakt aufwachsen zu lassen, in speziell hergerichteten Gehegen, wo sie so semi-natürlich aufwachsen.
Auch in Chengdu, richtig?
Genau, auch in Chengdu und angrenzenden Gebieten. Und dann ist es das Ziel, große Pandas auch wieder zurückzubringen. Und man hat das auch schon erfolgreich gemacht. Inzwischen weiß man, dass man Männchen da ein bisschen vorsichtiger sein muss, wenn man Männchen auswildert, weil die sich häufig dann im Kontakt mit bereits im natürlichen Lebensraum geborenen Individuen nicht durchsetzen können, wenn es dann um die Paarung zum Beispiel kommt und dann den kürzeren ziehen und möglicherweise sogar sterben. Deswegen ist man jetzt dazu übergegangen, erstmal Weibchen wieder anzusiedeln. Und da bietet natürlich diese Population, die man in menschlicher Obhut hält und gezüchtet hat über viele, viele Jahre, wo wir eben ein kleiner, klitzekleiner Teil daran sind, hervorragende Möglichkeiten, um diese vielen, vielen Teilpopulationen, die es da gibt, die sehr versprenkelt leben und der große Panda legt ja nun keine riesengroßen Distanzen zurück, so kann man mit der Population menschlicher Obhut durch Auswilderung natürlich diese Lücken schließen und da die Genetik quasi bereichern.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu dem Kontakt mit den Chinesen, der sicherlich sehr intensiv ist, den Sie in Ihrer Alltagsarbeit immer wieder haben. Was müssen Sie denn regelmäßig eigentlich mit der chinesischen Seite besprechen? Was gibt es da zu verhandeln quasi?
Also der Kontakt zu den Kollegen in Chengdu, der ist tatsächlich sehr intensiv, viel intensiver als bei anderen Tierarten. Wir schicken einmal im Monat einen Report darüber, wie es unseren Tieren geht. Das wird dann immer gelesen, dann bekommen wir auch regelmäßig ein Feedback, was wir vielleicht noch verändern können oder anpassen können, da dort natürlich die Experten sitzen, die viel, viel, viel mehr Erfahrung haben, als wir das mit unseren zwei Pandas auch nur haben können. können. Darüber hinaus kommen zu allen wichtigen Ereignissen, wie zum Beispiel die Paarungszeit oder wenn die Jungtiere geboren werden, kommen noch Experten aus der Chengdu Panda Base nach Berlin und unterstützen uns dabei. Wir hatten jetzt die ersten 8 Monate während der Jungtieraufzucht Expertinnen aus der Chengdu Panda Base, die Pflegerinnen sind, die sie darauf spezialisiert sind, Jungtiere aufzuziehen. Also selbst in der Chengdu Panda Base, die sich ja schon nur mit großen Pandas beschäftigen, gibt es nochmal Spezialistinnen. Die einen sind für die Pflege von Babypandas verantwortlich, die anderen für die Pflege von adulten Pandas. Und da waren eben 2 Expertinnen bei uns, die uns dabei unterstützt haben.
Aber ist es nicht aus Sicht eines Panda-Kurators dann auch immer ein bisschen ärgerlich, diese Tiere dann nach 4, 4,5 Jahren abzugeben, wenn man sich so an die gewöhnt hat?
Nein, das ist eigentlich gar nicht ärgerlich, weil das ist ja unsere tägliche Arbeit und das ist auch bei allen anderen Tierarten, die wir pflegen und züchten, der Fall. Nicht? Auch wenn wir eine Giraffe züchten und dann verlässt die eben auch im Alter von 3 Jahren im natürlichen Lebensraum den Mutterverband und dann wechselt die in einen anderen Zoo. Und genauso ist es beim großen Panda auch, mit der einzigen Besonderheit, dass die großen Pandas nicht innerhalb Europas, innerhalb des Europäischen Zooverbands in einen anderen Zoo wechseln, sondern eben nach China übersiedeln, wo sie aber weiterhin Teil des Zuchtprogramms sind. Und diese Zuchtprogramme haben wir für viele, viele, viele Tierarten, die immer unter der Schirmherrschaft des Europäischen Zooverbands organisiert sind. Das sind sogenannte EEPs. Und innerhalb dieser EEPs werden die Tiere von einem Zoo in den anderen transferiert, um eben über viele, viele Jahre eine hohe genetische Vielfalt von diesen Tierarten zu erhalten und um Inzucht zu vermeiden, ist es eben wichtig, dass eine Person das koordiniert und im Fall des großen Pandas wird das von China aus koordiniert.
Mhm. Gibt es denn irgendwelche Vorgaben aus China, die Sie ärgerlich finden, wo Sie sagen würden, das stört mich manchmal oder ist es sozusagen ein Miteinander, mit dem Sie gut leben können unter diesen Bedingungen?
Also das ist auf jeden Fall ein Miteinander, unter dem man sehr gut leben kann. Und es ist auch wirklich so, dass wenn wir mit bestimmten Dingen nicht einverstanden sind, dann können wir das auch äußern und dann wird das auch berücksichtigt. Ja, also da gab es schon mehrere Vorkommnisse, wo sie Dinge empfohlen haben. Dann haben wir gesagt, ja, aber in Deutschland funktioniert das anders. Und dann haben wir es anders gemacht, weil die dann auch sagen, aha, ja, okay, in jedem Land funktioniert das ein bisschen anders. Und dann machen wir es eben so. Da sind die absolut offen für Diskussion.
Herr Sixx, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, danke auch.
Das war Florian Sixx bei Welt macht China. Er ist Biologe, Zoologe und Panda-Kurator im Berliner Zoo. Wir haben jetzt gehört, für den Berliner Zoo sind die Panda-Bären ein ganz wichtiges Aushängeschild. Der Zoo beteiligt sich an dem internationalen Aufzuchtprogramm in Chengdu. Ich will jetzt noch von meinem Weltmacht-China-Kollegen Cui Mu wissen, was er über Pandas denkt. Er hat die ersten 22 Jahre seines Lebens in China gelebt, ist in Shanghai geboren und aufgewachsen. Und auf die Frage, wie präsent für ihn damals die Pandas waren und ob er die Euphorie nachvollziehen kann, hat er mir das hier per Sprachnachricht geschickt.
Ehrlich gesagt konnte und kann ich diese Panda-Euphorie nie nachvollziehen, weder in China noch woanders. Aber mir war auch von Kindheit an bewusst, dass da ich absolut zur Minderheit gehöre, sowohl in China als auch im Ausland wie hier in Europa. Als ich noch in Shanghai war, war ich ein paar Mal im Zoo natürlich und der Panda-Pavillon war stets gut besucht. Kinder sitzen auf den Schultern ihrer Väter und die Eltern selbst stehen dicht gedrängt. Zum Glück war das noch kein Smartphone-Zeitalter und niemand kam auf die Idee, Selfies zu machen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass für die Asienspiele 1990 in Beijing der Panda als offizielles Maskottchen ausgewählt wurde. Und da wurde bei uns im Kindergarten in Shanghai Radiergummi in Panda-Form verteilt. Uns wurde erzählt, das sei unser Nationalschatz. Einige Jahre später, etwa in meiner Grundschulzeit Mitte 90er Jahre, gab es in Shanghai auf den Straßen viele pandaförmige Mülleimer. Man warf buchstäblich Müll in den Mund des Nationalschatzes. Jedenfalls war für mich der Panda damals schon überrepräsentiert im chinesischen Alltag.
Letzte Frage an Eva Lambi-Schmidt in Chengdu. Nach deinem Besuch dort, ist das aus deiner Sicht alles Panda-Wahnsinn? Wird die Bedeutung des Pandas als heiliges Tier zu sehr überhöht oder ist der Hype berechtigt?
Wenn du sagst heilig, dann bestimmt. Aber ansonsten sind die Pandas ja schon knuffig. Das muss man schon sagen. Und auch im Berliner Zoo merkt man ja den Hype. Und in China, da würde ich sagen, klar sind die Menschen stolz, dass der Panda in China beheimatet ist. Auf der anderen Seite wird der Panda aber auch politisch genutzt, vom Staat als Symbol und Botschafter in die Welt getragen. Und das hat dann auch nationalistische Züge.
Vielen Dank, Eva Lambi-Schmidt aus Chengdu. Letzte Frage an Christoph Kober in Beijing. Christoph, wie mächtig ist der Panda als Außenpolitiker?
Der Panda als Außenpolitiker ist ein Element der Diplomatie, auf das China aber setzt, indem es den Verleih von Pandas auch als Belohnung zum Beispiel einsetzt für Entwicklungen auf anderen politischen Ebenen. China steht oft in der Kritik für einiges von dem, was dieser kommunistische Einparteienstaat macht. Missachtung der Menschenrechte, Unterdrückung von Minderheiten, fehlende Pressefreiheit, Unterstützung autokratischer Regime zum Beispiel. Und mit den Pandas, die China verleiht, ist eben die Hoffnung verbunden, ist das Kalkül verbunden, dass diese zu kritisierenden Aspekte in den Hintergrund treten und stattdessen eine liebenswürdigere Seite in den Vordergrund kommt und der Staat China damit eben auch, wenn womöglich auch nur zeitweilig, in einem anderen, positiveren Licht erscheint.
Vielen Dank, Christoph Kober in Beijing. Das war Weltmacht China. Anregungen, Lob und Kritik sind immer willkommen. Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Und wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehlen wir euch noch einen anderen Podcast, 6.30, der News-Podcast. In ungefähr 20 Minuten gibt's da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Manchmal wird's persönlich, manchmal witzig, manchmal emotional. Also eigentlich fast wie einer der Laber-Podcasts, die ihr vielleicht kennt, nur dass es um Politik, Gesellschaft und andere Themen geht. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. An dieser Weltmacht-China-Folge haben mitgearbeitet Fanny Michaelis, Astrid Freieisen, Eva Lambi-Schmidt, Christoph Kober, Zui Mu und ich, Axel Dorloff. Vielen Dank an unseren Gesprächspartner Florian Six vom Berliner Zoo. Technik und Ton Hendrik Fano und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Benjamin Eisel, Ruth Kirchner, Marc Krüger und Steffen Wurzel. Tschüss und bis bald.